wie Taschentücher für Tempo steht, war Sigma der Radcomputer. Das ist kein Job für mich, sondern das ist wirklich Passion.
Als ihr den Computer ROX 12 rausgebracht habt, da gab es dann eine Zusammenarbeit mit dem World Tour Team Sunweb.
Man hat natürlich auch eine Reichweite, die Tour de France, ganz klar. Ich folge auch dieser Formel N plus 1. Ne? Wann hat man genug Fahrräder?
Nie. Gibt es da auch manchmal so einen Wettlauf mit anderen Herstellern, so nach dem Motto, wer ist als Erster auf dem Mond? Wer schafft das?
Das ist der bessere Garmin. Das ist ein unheimlicher Ritterschlag. Klaus-Peter Schendel, der Gründer von Sigma, kann sich die Ehre des Titels geben, Erfinder des digitalen Radcomputers. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Zeit man mit Knöpfen, mit dem Bedienknopf verbringen kann.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge 400, wollte ich schon sagen. 141. Es geht langsam, aber stetig voran. Jeden Freitag kommt ja eine neue Folge raus und heute haben wir jemanden von der Firma Sigma hier. Früher Sigma Sport, jetzt Sigma Bike. Also da, wo die ganzen Lichter herkommen, die ganzen Fahrradcomputer. Das wird hochspannend, denn ich habe das Gefühl, ich bin hier in Berlin, du bist wahrscheinlich der einzige Rennradfahrer, der einen Sigma-Computer fährt. Aber ich bin wirklich Fan. Die Navigation ist absolut top, richtig geil. Hast du irgendwelche Gefühle zu der Firma Sigma?
Nicht, also was Computer angeht, nicht, gar nicht, gar keine Berührungspunkte, wobei ich muss sagen, diese ganz alten Dinger, womit sie berühmt geworden ist, diese kleinen kabelgebunden noch mit diesem gekringelten Kabel.
Ja, die kennt ja jeder von früher
noch. Da kann es natürlich gut sein, dass ich auch einen hatte.
Garantiert.
Und ansonsten die Lampen, aber ja, die Lampen kenne ich, die funktionieren, die sind cool. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt darüber erfahren werden.
Bevor wir aber zum Interview kommen, wollen wir noch einmal ganz kurz über meinen Radsporturlaub reden.
Ballermann.
Ich war in der Schinkenstraße mit dem Rennrad und habe nur Bier getrunken. Aus dem Bidon. Nee, ich war auf Mallorca und 11 Freunde waren wir in einer wundervollen Villa, in der Villa Veloco in Porto Poenza mit einem Pool, den wir nur ganz kleines bisschen benutzt haben, weil das Wetter eben einfach ein bisschen frisch war.
Ach so, ja, erzähl mal, Wetter nicht gut?
Also für mich war Kurzwetter, alle anderen waren oft lang angezogen, da fand ich ein bisschen komisch, aber ich habe da ja nicht so ein, ich habe ein anderes Temperaturempfinden als die anderen Leute, ich war dann total zufrieden mit Armlinge mitnehmen und eine Weste, damit man eben, wenn man Berg runterfährt, da nicht komplett auskühlt, aber sonst war es eigentlich okay. Ab und zu mal ein bisschen windig, ein Tag hat es ein bisschen geregnet, aber sonst hat die Sonne viel geschienen und ja, waren so irgendwas zwischen 15 und 18 Grad oder so, war okay.
Ja, da kann man ja auch Pech haben. Ich bin ja auch mal auf Malle im Schnee gefahren irgendwie.
Nicht dein Ernst?
Ja, wirklich.
Zu welcher Jahreszeit war das?
Naja, wir sind früher immer...
In den 80er Jahren, da war das ja noch ein ganz anderes Klima.
Nein, aber wir sind immer sehr früh im Jahr, also gerne auch schon Anfang März, mal nach Malle gefahren eine Woche. Hatte auch natürlich mit den Preisen zu tun und so. Und... Einmal hatten wir Schnee, das war total irre. Das kennen ja die Mallorquiner auch nicht. Ne? Das war, und dann hast du so den schneebedeckten, wie heißt der, Putsch.
Ja, Putsch Major.
Der Putsch. Was ist denn so für dich deine Lieblingsausgangsbasis auf Malle zum Radfahren?
Na, im Endeffekt Porto Poenza, weil ich immer da war. Und es ist halt wirklich cool. Du bist relativ weit oben im Norden und hast immer eine kleine Anfahrt, um ins Gebirge zu kommen. Also das bedeutet, du kannst dich ein bisschen warm fahren, du kannst alles erreichen. Und wenn es dann halt ein bisschen Richtung Palma geht, da das Gebirge, dann hast du halt eine 200-Kilometer-Runde. Aber das ist dann eben auch schön.
Ja, sehe ich genauso. Ist auch mein Lieblingsfleck, die Ecke da oben. Wobei es gibt ja ganz viele Rennis, die schwören auf die Hauptstadt.
Palma.
Ja. Auf Palma, also da wirklich Richtung Ballermann, weil sie das irgendwie, das könnte ich gar nicht. Bis du da irgendwie aus der Stadt raus bist und dann musst du da am Flughafen vorbei und so, finde ich, macht überhaupt keinen Spaß.
Ja, ich war da noch nie, deshalb kann ich da nicht mitreden, aber ich kenne auch einen Kandidaten, der immer in Palma ist oder eigentlich immer in Palma ist und auch darauf schwört, da unten zu sein. Ja, ich find's generell, ich habe ja schon oft über Mallorca gesprochen, war jetzt, glaube ich, mein 5. oder 6. Mal auf der Insel. Ich habe es immer noch nicht geschafft, ins Meer zu gehen zum Baden.
Das muss ich auch mal vorstellen. Ja, nee, aber das war bei mir genauso. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals im Meer war auf Malle. Ich glaube nicht.
Ja, siehst du, das können nur Radsportler sagen, sowas, ne?
Gott, oh mein Gott.
Nee, aber so grundsätzlich, es ist toll. Mir tun mittlerweile wirklich die Autofahrer da leid, weil manchmal müssen die so lange warten und es gibt auch echt Situationen, wo sich die ganzen Radsportler und Radsportlerinnen nicht so geil verhalten. Ach, das ist schon auch echt, es ist wirklich viel los auf dieser Insel. Das muss man ganz einfach sagen. Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber so grundsätzlich ist Mallorca einfach perfekt zum Fahrradfahren, um da mal eine Woche zu sein. Einmal im Jahr geht's.
Ich bin übrigens, ob du es glaubst oder nicht, einmal nach Mallorca gesegelt. Mit dem Segelboot.
Ah, wo du hier die Bromptons drin hattest?
Ja,
von
genau.
Barcelona nach, oder? War das so?
Ja, genau. Und da haben wir dann in so einer Bucht geankert, ne? Und das ist eine komplett andere Insel, die du plötzlich kennenlernst, ne? So vom Meer aus, vom Wasser. Und dann hast du da die Strände, wir sind trotzdem nicht ins Wasser rein. Aber das ist irre, ne? Wie sich nur weil du irgendwie vom Wasser aus das siehst, plötzlich die Buchten wahrnimmst, wunderschön. Ist es ganz anders?
Ja, also das ist ja etwas, was man als Radsportler nicht so richtig mitbekommt, ne? So diese ganze Meerseite und wie schön diese kleinen Buchten sind. Also das Einzige, was man dann kennt, ist Sacalobra. Dann fährst du da runter in diese kleine Minibucht, isst da höchstwahrscheinlich noch irgendwie ein Stück Kuchen oder trinkst einen Kaffee oder ein Bocadillo und dann fährst du halt den ganzen Berg wieder hoch. Das ist so das Einzige, was man als Radsportler so großartig kennt. So ein, zwei andere Buchten vielleicht noch, aber so vom Meer aus ist wahrscheinlich noch 1000-mal geiler und wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr.
Es gibt eine ganz geile Tour, die hast du wahrscheinlich nicht gemacht. Die muss ich dir jetzt natürlich, ich muss dir wieder erklären, wie Malle funktioniert.
Ja, komm,
ja, schönen Dank auch. Es gibt, also kann man in beide Richtungen machen. Es gibt von Porte Solaire ein kleines Boot, ein Passagierschiff, was bis Sacalobra fährt. Und da kannst du Fahrräder mitnehmen. Du kannst also nach Porte Solaire radeln, schmeißt die Bikes auf das kleine Schiff, daddelst darüber, dauert irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten und dann fährst du Sacalobra hoch oder genau umgekehrt, wenn du die einfache Variante haben willst.
Aber ganz ehrlich, ich bin da ja zum Fahrradfahren und nicht zum Bootfahren. Ich will da ein paar Kilometer machen. Ja. Also bei uns waren es jetzt so rund 900 Kilometer in 7 Tagen, das ist schon ganz nett.
Alles? Das war alles?
Ja, ich wollte eigentlich 1000, aber dafür hat es nicht gereicht. Wir mussten ja, wie gesagt, einen Tag ein bisschen Piano machen, weil es eben geregnet hatte und gestürmt hat. Ey, es hat gestürmt in der Nacht. Ich habe mich ja stark dafür gemacht, dass das Fenster offen bleibt, aber es war schon eine Meisterleistung, dass das nicht weggeflogen ist. Aber das war ein Sturm, das habe ich auch noch nicht erlebt.
Ja, das war dieses Ding, was da über Spanien, nee, das war über Gran Canaria, wo da wirklich Unwetterwarnung und sie alles zugemacht haben, ja. Ja, da habt ihr noch den Ausläufer mit.
Na, bei der Katalonien-Rundfahrt wurden auch ein, zwei Etappen verkürzt, weil das waren dann oben Bergankünfte, weil da der Wind so heftig war. Dann haben sie ja, dann 50 Kilometer weniger gemacht. Naja, also Mallorca, wie immer, kann man einmal im Jahr machen, ist echt eine tolle Insel, macht schon Spaß. Und wenn ihr da noch nie wart, dann macht euch das wahrscheinlich noch viel mehr Spaß.
Glaube ich auch.
Dann kommen wir jetzt zu unserem Interview zu Sigmar. Und zwar ist Daniel Konker uns zugeschaltet. Er ist Division Manager Product Concept. Und was das eigentlich bedeutet, das erzählt er uns gleich. Und ich muss ja nochmal ganz kurz eine Lanze brechen für Sigmar. Ne? Die Lichter benutzen ja wirklich viele Leute, ne? Und da haben da gute, sehr gute Erlebnisse. Und ich fahre hier in Berlin ja schon sehr viel Rennrad, sehr viel Gravelbike. Hatte mir über die Jahre den ROX 11, also Fahrradcomputer, gekauft, den ROX 12, dann danach den 12.1 Evo und ich habe so oft Leute getroffen, die während der Ausfahrten, die ich mache, dann so gefragt haben, ach so, was ist denn das für ein Fahrradcomputer? Ach so, das ist Sigmar.
Der hat ja gar keine Knöpfe.
Das ist ja ein deutscher Fahrradhersteller. Na doch, Knöpfe hat er schon an der Seite. Ein deutscher Hersteller. Ach, die machen auch sowas. Das ist ja interessant. Also es gibt viele Leute, die das gar nicht so auf dem Schirm haben, dieses mittelständische Unternehmen aus Rheinland-Pfalz und wie diese kleine Firma, in Anführungszeichen, gegen diese ganz, ganz großen Firmenkonglomerate aus der Schweiz und den USA kämpft. Darüber reden wir jetzt mit Daniel Konker von Sigmar.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Daniel, ganz wundervoll, dass du für uns Zeit hast.
Hallo.
Hallo, freut mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und freue mich schon sehr auf den gemeinsamen Austausch.
Wie bist du denn eigentlich zu Sigmar gekommen? Erzähl mal.
Das ist schon eine Ecke her. Ich bin seit 2010 schon bei Sigmar. Bin aber auch schon sehr lange in der Sportindustrie tätig. Habe Sportwissenschaften mit Informatik studiert. Das heißt, also auch ein Perfect Match zu der Tätigkeit, die ich heute habe. War tatsächlich bei einem, kann man es Mitbewerber nennen, also bei Polar, um den beiden Namen zu nennen. Haben einen anderen Fokus, auch heute noch. Deswegen ist da gar kein Konflikt in der Hinsicht. Habe da im After Sales, also ganz klassisch, an dem Telefonhotline gesessen als Student, als studentische Aushilfe. Und habe da den Leuten geholfen, den Endverbrauchern, bei den damals schon recht komplexen Produkten zu dem damaligen Zeitpunkt. Habe dann Events betreut, habe Händlerschulungen gemacht, habe Veranstaltungen betreuen dürfen, immer aus der Perspektive Trainingsanalyse, Aufbereitung von Daten, Daten aufzeichnen. Das war schon immer so mein Highlight, auch persönlich, weil ich da Spaß dran hatte. Und dann hat Sigma immer wieder an der Tür geklopft und hat gesagt, willst du nicht? Und dadurch, dass Polar, es war natürlich auch damaligen Zeitpunkt auch ein namhafter Hersteller ja von Uhren und auch Radcomputern zu dem Zeitpunkt. Die sitzen ja in Finnland, da ist ja Deutschland nur eine Vertriebs-GmbH. Und dann hatte ich gesagt, okay, ich möchte in die Entwicklung gehen. Nach Finnland war nicht wirklich eine Option für mich und war da natürlich froh, dass dann, hatte schon einen ehemaligen Kollegen tatsächlich von Polar auch schon bei Sigma sitzen, der hat dann immer wieder, das wäre genau das Richtige für dich, genau das Richtige. Und er hatte recht, also man muss sagen, das ist genau wirklich das Richtige für mich, deswegen bin ich Sigma auch schon so lange treu, weil das für mich, es klingt jetzt stumpf und irgendwie abgedroschen, das ist kein Job für mich, sondern das ist wirklich Passion, weil ich so wie ein Musiker damit Geld verdienen kann, mit seiner Passion zu verfolgen. So ist es bei mir. Sport ist meine Passion. Und wenn ich Leute sinnvolle Sachen quasi an die Hand geben kann, und das, ich meine, es gibt ja nichts Schöneres, wirklich, wenn man in den Laden reingeht und dann die Produkte sieht und dann auch sagt, Achtung, da war ich maßgeblich dran beteiligt, dass dieses Produkt jetzt zu dem geworden ist, wie es heute ist.
Was ist genau deine Funktion jetzt heute bei Sigma?
Ich bin Division Manager, auf Deutsch ja Abteilungsleitung. Ich bin beschäftigt mit der Produktkonzeption. Das bedeutet, ich beschäftige mich ganz schwerwiegend mit Trends, mit wo geht die Reise hin von den Produkten. Das Ganze, unsere Abteilung teilt sich so auf, dass ich den Teil dieser konzeptionellen Tätigkeiten betreue. Wie eben gesagt, mit neuen Produktideen. Wie kann man die smart auslegen? Ist immer in einem Preisgefüge, in dem wir uns natürlich immer befinden, so dass wir das perfekte Portfolio haben, um auch Produkte zu haben, der immer unserem Dreiklang dient, Simply Good Cycling. Auch das ist für uns so ein kleines Mantra geworden, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht kompliziert werden. Da gibt's ganz viele tolle Produkte da draußen, die aus unserer Perspektive aber dann doch vielleicht ein bisschen zu viel können, weil der Nutzer in meisten Fällen 10% von dem nutzen, was das Gerät dann kann, oder auch Lampen oder Radcomputer, da kann man auch beliebige andere Sachen nehmen. Da wird dann mal gern auf der Feature-Liste möglichst viel draufgeschrieben und am Ende steht dann der Nutzer da und denkt so, okay, ist zu viel. So, und da, das ist wie gesagt unser Simply Good Cycling, unser Mantra, da kümmere ich mich drum, dass das auch eingehalten wird, dass die Produkte auch zu dem werden, was sie heute auch sind.
Du hast ja vorhin schon Polar angesprochen, ne? Und wenn ich so an meine Anfangsphase meiner radsportlichen Karriere denke, dann gab es so Polar als Pulsmesser und Sigma als Fahrradcomputer. Es gab eigentlich nichts anderes, oder? Und in meiner Erinnerung ist das wirklich so. Von Jan Ulrich im Profi-Peloton bis zum kleinen Martin Gerz eben in der Magdeburger Börde. Alle hatten so einen Sigma-Computer, Magnet an die Speiche, geringeltes Kabel da an der Gabel hoch und ab dafür Distanz, Geschwindigkeit messen. Erzähl mal die Geschichte von Sigma. Euch gibt es ja wirklich schon ein paar Jahrzehnte.
Das kann man sagen. Also Jahrzehnte ist richtig. Wir sind seit knapp um die 80er, also 40, über 40 Jahre sind wir schon im Business. Klaus-Peter Schendel, der Gründer von Sigma, kann sich, wie soll ich sagen, die Ehre des Titels geben, Erfinder des Radcomputers, des digitalen Radcomputers.
Wow.
Das ist so eine ganz lustige Geschichte, weil auf der tatsächlich anderen Seite der Welt hat das zeitgleich. Und man kann sich ja vorstellen, die Kommunikation war nicht so wie heute. Da gab es keine E-Mails oder irgendwas. Also es gab zeitgleich, wirklich im gleichen Zeithorizont in Japan, und zwar mit Cat Eye, der das Gleiche gemacht hat, den digitalen Radcomputer auf der anderen Seite der Welt erfunden. Und dann haben, also beide sind sich auch einig geworden, haben gesagt, ja, wir sind das beide. Also nicht der eine sagt, nee, ich war aber zwei Tage früher oder zwei Tage später wie der andere, sondern beide haben sich dann darauf geeinigt, dass sie der Erfinder des Radcomputers sind. Und so haben wir mehr als 4 Jahrzehnte Heritage, auf der wir uns berufen können und auch natürlich der Radcomputer, wie du ihn gerade beschrieben hast, natürlich die Hochzeiten schon überschritten hat, ja, also Tour de France und so weiter, muss man ja sagen, da war kein Fahrrad ohne Radcomputer und Radcomputer war ein Synonym, wie Taschentücher für Tempo steht, war Sigma der Radcomputer. Also es gab quasi, hast ein Sigma, nicht hast du einen Radcomputer. Da sind wir natürlich stolz drauf und das trägt sich ein Stück weit heute in die heutige Welt auch noch rein. Also es sind ganz viele, die dieses, auch das wieder passt zu wunderbaren der Simply Good Cycling, weil so wie du es beschrieben hast, Magnet, der Kabelgebunden, es gibt immer noch Leute, die schwören drauf, weil das einfach funktioniert. Also man macht das dran und dann hat man jahrelang, also nicht, wir leben ja in einer Welt, alles muss geladen werden, manchmal nach Stunden, manchmal vielleicht nach Tagen, vielleicht auch mal nach einem Monat. Aber dann hat man mit einem kabelgebundenen Radcomputer, das ist der, wir nennen es immer Activity Tracker in Neudeutsch für den Fahrrad, ja, fürs Fahrrad. Und dann ist das drauf und dann hat man Ruhe. Fertig. Und das ist so ein bisschen, was auch eine Renaissance erfährt. Also es sind, also bei Kinderrädern ja sowieso, ich meine, das Erste, was ich auch bei meinen Kindern dran gemacht habe, die finden es ja, ja geil, da zu sehen, wie schnell fahre ich, ja, wie viel Kilometer. Und wenn einmal der Magnet verschoben war oder irgendwas, heißt er, Papa, kannst du die 3 Kilometer bitte nochmal nachtragen, die ich da gefahren bin, ohne das getriggert zu haben. Aber das ist so, vielleicht auch ein jungen Ding, ja, ich weiß nicht, ob bei Mädels das genauso ist. Die wollen messen, ja, genauso wie sie sich selbst messen wollen, die wollen messen. Und das ist natürlich ein schöner Einstieg und auch eine Motivation für den Alltag. Man glaubt gar nicht, ich habe natürlich auch die High-End-Geräte bei mir auf den Rädern, aber auf meinem Pendelrad, was ich hier innerhalb der Stadt verwende, ist auch ein ganz traditioneller Radcomputer drauf. Man glaubt gar nicht mit diesen 1-Kilometer-Fahrten und länger sind die gar nicht, wie viel Kilometer man innerhalb von einem Jahr sammelt. Das sind mehrere hundert. Und das ist immer wieder spannend und das freut einen auch, unabhängig jetzt vom Benzinpreise hin oder her. Ja, da sieht man ja auch, dass es, also ökologisch macht es sowieso Sinn, mit dem Fahrrad zu fahren. Gesundheitlich macht es 3-mal Sinn, mit dem Fahrrad zu fahren. Jetzt macht sogar finanzielle Anreize, werden ja extra gegeben. Also es gibt immer weniger Gründe, nicht aufs Fahrrad zu steigen, weil es einfach das geilste Fortbewegungsmittel ist.
Jetzt hat sich ja in den 40 Jahren einiges getan auf dem Markt. Wie ist es denn heutzutage, gegen diese Fahrradcomputer-Riesen im Ring zu stehen?
Es ist sehr spannend. Also man muss sich ja immer vor Augen halten, wenn man ein Garmin, ein Wahoo, so diese Liga nimmt. Die sind ja mit sehr viel Kapital finanziert, externen Kapital. Und wir als Mittelständler haben das ja gar nicht. Wir sind eine grundsolide Firma, die immer noch Inhaber geführt ist, nach so vielen Jahren, und die das auch wirklich am Herzen liegt, das nicht einfach zu veräußern, sondern wirklich diese Story von Sigma weiterzutragen. Und wenn man dann mit einem Konzern verglichen wird, das muss man sich ja mal wirklich bewusst sein, dass da, wo bei uns ein Mensch sitzt, sitzt als Pendant bei einem Konzern wahrscheinlich 50, die mehr oder weniger den gleichen Tätigkeitsbereich haben, wie bei uns eine Person. Und dann miteinander verglichen zu werden, dann ist das natürlich erstmal ein Schulterklopfer. Und wir können uns auch immer wieder, wenn wir auch, was ist der beliebteste Radcomputer oder mit Preisen oder mit Testsiegern und so weiter, da gibt's ja auch die Fachmagazine, die das dann ja auf einer Ebene vergleichen, weil es ja natürlich auf dieser Funktionsebene des Produktes gemacht wird. Und da ist es ja auch fair, diesen Vergleich heranzuführen. Wir wollen den ja auch, deswegen machen wir das ja. Und dann ist aber trotzdem immer wieder schön, jetzt, man sieht das jetzt als letztes Produkt, die Reko, also unser Radar. Wenn dann auch in Australien ist ein sehr bekannter Blogger, der in der Bike-Tech-Szene unterwegs ist, der genau auch noch sagt, Achtung, das ist der bessere Garmin. Und das ist natürlich für uns, es ist ja, also,
das
wenn wir
das
sagen, ist ja nicht glaubwürdig. Ja, das fühlt sich, also das ist für uns, kann man sich grob vorstellen, das ist ein unheimlicher Ritterschlag, weil wir lieben das, was wir tun. Und wir stecken ja wirklich sehr viel Arbeit rein in die Details dieser Produkte, weil wir alle, die in diesem Produktmanagement sitzen, erstmal Fahrradfahrer sind und auch Nutzer sind am Ende des Tages und auch wissen, wo ein Fokus drauf zu legen ist und was nice to have ist. Was schön ist, wenn es drin ist, aber wenn das jetzt nicht die höchste Prio hat, dann ist das eben nicht wichtig. Die Grundfunktionalität und so Basic-Sachen, die wir auch mit der Reko beispielsweise jetzt erfüllt haben, das hätten sich die Nutzer von Garmin erwartet oder gewünscht. Und jetzt kommt dann so ein Sigma daher, ja, erfüllt das. Und alle sagen so, ja, Garmin, da, guck mal, die kriegen's hin, ihr kriegt's nicht hin. Ja? Und das ist natürlich für uns, also wie gesagt, das ist ein Ritterschlag, der geht natürlich runter wie Öl, da freuen wir uns drüber, weil eben am Ende genauso Aufwand, Schweiß, Zertifizierung. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie kompliziert es ist, heute ein Produkt in den Markt zu bringen. Das ist nicht mehr einfach Plastikteile zusammenschrauben und fertig. Das sind unheimlich hohe Hürden gesetzt, die zu erfüllen sind. Und deswegen sind wir ja umso mehr stolz darauf, wenn das Produkt dann in den Markt kommt und dann noch so ein positives Echo mit sich bringt.
Neben Garmin und Wahoo gibt es ja auch kleinere Hersteller, Hammerhead, Soros und so weiter. Und es kommen auch immer mehr Produkte aus Asien, die mittlerweile ja auch schon so auf Augenhöhe sind. Wie seid ihr denn für die Zukunft gerüstet?
Das ist de facto so, dass aus China mittlerweile nicht mehr die Produkte ohne Marke kommen. Ja, sondern die Chinesen auch verstanden haben, also sie können produzieren. Man sieht es ja nicht mal nur bei uns, sondern man sieht es ja in der Autoindustrie, das ist immer so ein Musterbeispiel. Früher hieß es der Verbrenner, deutsche Ingenieurskunst und da geht nichts drüber. So, jetzt kommt zwei Faktoren zusammen. Verbrenner ist gar nicht mehr der Maß aller Dinge und plötzlich kommt ein Handyhersteller, der das, ich sag's jetzt mal ketzerisch, der das bessere Auto produziert als der deutsche Autohersteller, der eigentlich dafür wahrgenommen wird, also deutsche Autonation, das ist ja wirklich ein Prädikat, eine Marke, kann man schon sagen. Und dann kommen plötzlich andere daher und machen das streitig. Und so ist es bei uns genauso. Also die Gefahr existiert. Und wir versuchen eben, weil sich viele am Marktführer orientieren, also an Garmin versuchen eine Kopie, sagen, die sind super erfolgreich, die verkaufen Tonnen an Produkten. Und dann machen die eben eine Kopie davon in irgendeiner Form. Natürlich mit einem eigenen DNA ein Stück weit, aber es ist nicht weit von der Funktionsvielfalt, wie ich sie anfangs beschrieben habe, wie bei anderen Herstellern. So, wir stellen uns dagegen und sagen, okay, unser Klientel, und das ist wirklich bewusst gesagt, es gibt Klientel, die Garmin, die Wahoo super finden, die schwören drauf und die machen auch gute Sachen, das steht außer Frage. Und die sind auch gut aufgehoben. Nur ein großer Anteil kauft Garmin, weil der andere auch Garmin hat und der übernächste hat wieder Garmin und die kennen Sigma gar nicht und wissen gar nicht die Benefits eines einfach zu nutzenden Gerätes. Und da arbeiten wir stetig dran, dass wir eben sehr stark darauf achten und alles auf die Goldwaage legen und darauf achten, wollen wir dieses Feature wirklich reinmachen? Ist das wirklich gefragt oder ist das jetzt wirklich nur, ich nenne es jetzt mal Ballast für dieses Produkt? Und da haben wir mittlerweile auch erfahren, und das sehen wir auch, wenn man sich die Testlandschaft anschaut, da sind wir featureseitig nicht top irgendwo mit dabei. Aber wenn es um die Bedienbarkeit geht und die User Experience, da sind wir oben mit dabei. Oder auch wenn wir über Navigation sprechen, da räumen wir regelmäßig auch positives Feedback ab. Und das ist unser Steckenpferd. Und genauso herauszukristallisieren und gegen den, ich nenne es jetzt mal Mainstream zu agieren, noch mehr und noch mal einen oben drauf zu setzen, sondern da rauszukristallisieren, was ist denn wirklich jetzt relevant für unsere Nutzerbasis? Es gibt ein schönes Beispiel Richtung Workouts, ja, wo wir auch gesagt haben, ja, das muss rein, weil alle machen es, wir müssen das mit reinnehmen. So haben wir das integriert. So, es gab gar kein Echo dazu. Es gab nicht, toll, dass ihr es gemacht habt. Es gab nicht, da fehlt aber noch hier in der letzten Pore was. Es gab einfach gar kein Feedback, wo wir dann gesagt haben, ja, für wen haben wir das denn jetzt eigentlich gemacht? Also scheinbar nicht für unser Nutzer. Und da muss man auch den Spiegel vorhalten und sagen, okay, wenn es ja gar nicht unser Nutzer fordert, dann kann ich ja die Energie da reinstecken, wo dem Nutzer wirklich ein Mehrwert entsteht. Und da ist, wie gesagt, Navigationselemente und auch in einem Einsteigerbereich eines GPS-Radcomputers, ROX 2 als Beispiel, in Zusammenspiel mit der Ride-App, da ein Navigationserleben zu generieren, was auch den schmalen Geldbeutel gerecht wird. Und wo man dann sagt, okay, diese Gesamtkombination muss so einfach zu bedienen sein und so cool und Spaß machen, weil am Ende geht's ja um Spaß beim Fahrradfahren, zumindest aus unserer Perspektive. Wir sind nicht die performanceorientierte Firma, sondern uns ist es ganz klar im Vordergrund, dass der Nutzer nicht nach dreimal benutzen es dann irgendwo in die Ecke legt, weil er sagt, ich kapier's nicht, ja, sondern dass er sagt, Achtung, das ist ein Standard-Tool, so wie der Topline das in Perfektion gemacht hat, einmal drauf und fertig. Und dann habe ich es verstanden.
Wir haben ja jetzt einen richtigen Insider hier vor Ort und ich würde jetzt gern mal wissen, was sind denn so die Trends für die nächsten 5 Jahre? Gibt es sowas? Kommt irgendwas Bahnbrechendes, wo ihr jetzt schon dran arbeitet? Ich weiß, das darfst du nicht verraten, aber sag's doch einfach.
Es ist so, dass wir immer an smarten Lösungen arbeiten. Da haben wir auch das eine oder andere, was ich jetzt leider nicht verraten darf, was den Alltag sicherer machen wird. Also das ist schon soweit. Wir haben einmal, ich hatte es schon erwähnt, Navigation als unser Kerngebiet identifiziert, dass wir da auch immer wieder weitere Navigationsfeatures etablieren werden. Auf der anderen Seite haben wir Sicherheit. Klar, mit der Beleuchtung, das ist ja stellvertretend für Sicherheit. Und wir vertreten da auch mittlerweile eine Perspektive, sagen, fahr auch tagsüber mit Licht. Das genauso wie beim Auto, das ja Gesetz von der Gesetzgebung her vorgegeben ist, dass Tagfahrlicht schon ein Must ist, ist beim Fahrradfahren nicht. Bei E-Bikes sieht man immer mehr Leute auch, die mit fest verbauten Lichtern da auch tagsüber dann das einfach anhaben, weil es manchmal sogar per Default vom Motor her schon so gesteuert ist, dass das Licht an ist. Und das muss ich sagen, ist eine sehr positive Entwicklung, weil man eben dadurch die Sicherheit erhöht. Und da arbeiten wir dran, weil viele Räder sind ja erstmal ohne alles ausgestattet und wir, auch wenn in Deutschland ein sehr, sehr hoher Anteil an E-Bikes verkauft wird, um die Mobilität da, also es hat ja eine positive Auswirkung auf die Mobilität, aber es gibt auch noch, die andere 50% sind ja eben ohne Motor und die sind in der Regel ohne jegliche Ausstattung, was Sicherheitsaspekte angeht. Und deswegen kämpfen wir oder arbeiten dafür, eben die Sicherheit da nach vorne zu bringen. Und da wird es schöne Produkte in der, nicht dieses Jahr, aber in den nächsten Jahren geben, die diesen Sicherheitsaspekt wirklich schön nach vorne treiben.
Was genau wird das sein?
Es wird toll.
Super, da freuen wir uns schon drauf.
Es ist für den Alltagsfahrer, also es ist auch da, wie gesagt, nicht der Sportive. Wir machen jetzt keinen Bodycore-Sensor, ne? Den gibt's ja auch, kennt ihr mit Sicherheit auch, wo man die Körperkerntemperatur messen kann. Habt das auch ausprobiert, super cool, also super spannend, gerade aus sportwissenschaftlicher Sicht, also da kann man wirklich noch das Letzte aus sich rauskitzeln, aber das ist also 0,5%, ne? Also da, das ist, spricht eine Spitze an, da kostet der Sensor auch 200 Euro und dann muss man das auch wirklich, da muss der Competition dahinter stehen, weil sonst macht die Investition von so viel Geld für so ein detailverliebtes Zubehör, und da muss man das auch noch verstehen, da muss man ja auch noch die Kompetenz haben, diese Werte zu interpretieren. Das ist die Herausforderung. Das geht immer mehr in dieses Trainingswissenschaftliche rein. Auch mit AI wird unheimlich viel gemacht. Es gibt Bereiche, da macht es absolut Sinn. Und für viele ist es auch super, aber halt nicht für alle.
Wo wir schon bei der Zukunft sind, wie sieht denn die Zukunft des Fahrradcomputers dann im Speziellen aus? Es gibt ja zum Beispiel diesen sündhaft teuren Carbonlenker mit integriertem Computer. Hast du sicherlich auch gesehen, also so in der Fläche des Lenkers. Ich halte das eher so für eine nette Spielerei für Leute, die halt gerne Geld ausgeben. Aber so serientauglich finde ich das nicht. Was denkst du so ganz persönlich über so etwas?
Also wir haben da auch ein schönes Statement dazu abgegeben, weil es natürlich super spannend ist. Das sieht ja toll aus. Also es steht außer Frage. Nur das also scheitert da an dem Real Use Case, weil ich meine, das ist halt am Ende, ist Fahrradfahren kein Fernsehgucken. Ich kann auch Netflix laufen lassen, natürlich. Indoor, für ein Indoor-Bike wahrscheinlich mega interessant, ja, weil, aber ich gucke ja nicht die ganze Zeit so runter. Ich verdecke mit den Händen das Display, ist ja auch am Ende des Tages. Wenn es auch noch Touch hat, dann ist es ja quasi vom Use Case her, würden wir uns die Frage stellen, ob das der richtige Kontext ist. So, aber Integration, um auf den Punkt einzugehen, das spielt natürlich eine Rolle. Wir sehen ja, wenn man Räder vor, ich sag jetzt mal 5 bis 8 Jahren, also nicht mal 10 Jahre zurück, sich anschaut, überall laufen irgendwelche Züge lang, dann sind Kabel, wir haben ja auch, da gibt's, das haben sie wieder zum Frühjahr hin, manche Leute haben sich ein bisschen lustig drüber gemacht, was passiert, also früher ist man, hat man das Fahrrad aus dem Schuppen genommen, hat's aufgepumpt, ist losgefahren. So, was passiert heute? Heute will man losfahren, Schaltung, Batterie leer. Was gibt's noch zu laden?
Wattmesser, gibt's Pedale. Auch von
ja, Pedal, Powermeter-Pedal, genau. Wie konnte ich die vergessen? So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Dann muss man erstmal sich einen Tag vorher mit beschäftigen, was man alles beim Fahrradfahren alles dabei haben will. Den Brustgurt, den erwähnten Bodycore-Sensor, den was auch immer. Also man kann unheimlich viel messen und das Fahrradfahren wird dadurch komplexer. Und das ist eben, wie gesagt, nicht der Kunde, den wir primär suchen, sondern wir suchen denjenigen, der dieses Einfache liebt, der dann den unseren Radcomputer, selbst einen GPS-Radcomputer, nach 4 Monaten aus der Schublade nimmt, den einfachen, der macht den an und fährt dann nochmal eine Stunde los und legt den danach wieder in die Schublade und der wird in 3 Wochen wieder funktionieren. Und um diesen nativ, diesen Simplicode-Zeiten zu folgen, brauchst du natürlich auch von den Komponenten, die verwendet werden, eher was Low-End. Aber das Low-End ist hier eher positiv zu belegen, weil es natürlich auch wenig Ansprüche auch an Energie hat, was dazu führt, ich kann es einfach benutzen. Ja, und das ist was nicht alle wollen, das muss man auch klar sagen. Manche wollen immer mehr. Und ich will diesen Lenker, weil es einfach, sieht super aus und alles toll. Aber das sind ja nicht 90% der Leute. Das sind eher 1% der Leute oder 0,5. Die 90% der Leute wollen sich aufs Rad schwingen, weil sie gerade Zeit haben, weil die haben ja alle genug um die Ohren. Und die wollen sich jetzt nicht noch schwerpunktmäßig damit beschäftigen, ob jetzt alles auch wirklich richtig eingestellt ist, ob der Radumfang richtig eingestellt ist, ob die Herzfrequenzzonen richtig eingestellt sind und so weiter und so fort. Sondern die wollen die Zeit, die sie haben, effektiv nutzen und Spaß haben in der Natur, sage ich jetzt mal, oder draußen im Allgemeinen. Und das wollen wir unterstützen mit den Produkten, die wir haben.
Jetzt seid ihr ja, was Computer angeht, ein relativ kleiner Player im Vergleich, aber bei Beleuchtung seid ihr groß im Geschäft. Sigma ist da ein Name und jetzt habt ihr auch relativ neu ein Radarsystem als Rückleuchte rausgebracht, was sogar in der Roadbike, unserer Lieblingszeitung, Testsieger geworden ist. Wie lange dauert so eine Entwicklung bis zur Marktreife?
Das ist immer schwer zu sagen, weil diesen echten Startpunkt, der ist mal schwer zu identifizieren, weil man sich natürlich mit den technologischen Hürden, also punktuell mit Einzelkomponenten beschäftigt, dass man das Gesamtkonzept nochmal verifiziert. Wir nennen das immer auch so ein R&D-Projekt, also ein Entwicklungsprojekt, was eine Art Vorentwicklung darstellt. So, wenn man einen größeren Zeithorizont mit den ersten Schritten, mit dem ersten Beschäftigen und so weiter, dann sind es tatsächlich so, dass so ein Projekt, wenn man das wirklich von jetzt fange ich an, mir Gedanken drüber zu machen, bis hin, es ist im Laden, könnte schon mal 2-3 Jahre in Land ziehen. Dann sind das erste, der konzeptionelle Bereich, den ich auch anfangs erwähnt hatte, der nimmt mehr Zeit in Anspruch. Und das eigentlich, also wenn jetzt quasi alles in eingetütet ist und man produziert, dann sind das irgendwas zwischen 12 und 18 Monate. Und da muss man sich vorstellen, dass gerade der Zertifizierungsanteil gerade in Deutschland bei Beleuchtung signifikanten Einfluss hat. Unsere deutsche K-Nummer, die gute, die ist wirklich, wo man sehr früh das Lichtbild schon so bestimmen muss, dass er natürlich den Normen entspricht.
Gibt's ja auch manchmal so einen Wettlauf mit anderen Herstellern, so nach dem Motto, wer ist als Erster auf dem Mond, wer schafft das?
Gibt's nicht, weil natürlich jeder sein eigener Marschplan hat, der nicht publik ist. Also wir teilen natürlich unseren Marschplan nicht mit den von also mit Garmin oder Garmin nicht mit uns. Und deswegen ist es kein wirklicher Wettbewerb, weil wir am Ende aber auch wenn das natürlich in Kategorien gern miteinander verglichen wird, aber wenn man sich unsere Produkte anschaut, wird man immer eine Sigma-Schrift drin sehen. Und deswegen ist da so ein 1-zu-1-Vergleich immer schwierig, weil wir sehr viel Wert drauf legen, dass es eben nicht eine Kopie von etwas ist, sondern dass wir unseren Weg bestreiten und dem bleiben wir auch treu. Ja. Im Beleuchtungssegment ist es natürlich, da geht es um Lichtoutput, um Laufzeit, um Montagesituationen als Beispiel. Da sind andere Kriterien, die da maßgeblich entscheidend sind oder auch die Haptik, also oder die Knöpfe. Also wir beschäftigen uns, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Zeit man mit Knöpfen, mit dem Bedienknopf verbringen kann, weil wir da auch sehr intolerant gegenüber schlechter Qualität sind. Ja, wenn jetzt ein Knopf schlecht zu bedienen ist, dann ist das für uns also nicht so, ja okay, geht schon, der Kunde akzeptiert das, sondern wir gucken da wirklich drauf, alles im Rahmen der Möglichkeiten, dass die gesamte Verkettung, weil Wasserdichtigkeit auch eine Rolle spielt, weil unterschiedliche Materialhärten eine Rolle spielt, weil auch der, wie weit muss der Knopf getrübt werden, dass der auslöst und Drop-Tests muss es aushalten. Also es ist mannigfaltig, welche Aspekte so trivial klingende Themen mit sich bringt.
Ihr habt ja vor 10 Monaten ungefähr ein YouTube-Video rausgebracht, wo ihr mal durch das Werk geht und da wird dann auch so erklärt, in welchen Situationen getestet wird, ne? Mit Temperaturen, mit Feuchtigkeit, mit am Fahrrad und sowas. Das fand ich schon echt faszinierend, wie viel Power ihr da reingebt, um die Sachen auch wirklich zu testen. Und so wie du es gerade beschreibst, ist es ja extrem wichtig, ein gutes Erlebnis zu bekommen. Also gab es schon immer diese Wertigkeit von euch oder ist das im Laufe der Jahre erst so entstanden?
Also in der ersten Generation, Tag 0, da war, glaube ich, die Anforderung aus sehr mechaniklastiger Sicht immer natürlich. Und es war am Ende, muss man sich, wenn man sich den ersten Radcomputer anschaut, da gab es kein Firmware-Testing in dem Sinne. Man muss sich vorstellen, da hat man quasi ein Blatt Papier gehabt. Da war dann der, wie soll ich sagen, der Funktionsfluss abgebildet. Wenn ich da drücke, passiert das. Wenn ich da drücke, passiert das. Das hat auf ein DIN A4-Blatt gepasst. Das war komplett der Keyflow. Und dann hat man das unterschrieben und dann wurde das hingeschickt. Und wenn da ein Fehler drauf war, dann war die MCU, also der Hauptbestandteil der Mikrocontroller. Das nannte sich Mask MCU. Das heißt, der wurde einmal beschrieben und dann war fertig. Wenn da ein Fehler drauf war, ist ein Serienfehler. Wenn man davon 10.000 produziert hat, waren 10.000 Geräte, auf gut Deutsch gesagt, für den Arsch. Wenn ich das hier so sagen darf. So, dann kommt man direkt in die Tonne. So, das heißt, da hat man 20 Mal drauf geschaut, bevor man dieses Fax weggeschickt hat oder per Brief. Also es war ja wirklich noch andere Zeit. So, oder ist rübergeflogen, um das gemeinsam zu besprechen und so weiter. So, heute ist es ja ein einfaches, wenn jetzt die Komplexität ist auch, ist jetzt unvergleichbar, wie viel Aufwand man in Firmware-Testing aufbringt. Und deswegen die Zeiten, die heute da sind und auch die Regularien, die ja, muss man jetzt auch positiv formulieren, die da jetzt aufkommen. Breach und Rohs als Beispiel, die Sorge tragen, dass gewisse Bestandteile in den Materialien nicht mehr vorhanden sind, um die Natur zu schonen, aber auch den Menschen zu schützen, ja, gegenüber Chemikalien, die gesundheitsgefährdend sind. Das ist der eine Aspekt, das war der Gesundheitsaspekt. Da geht es uns natürlich auch darum, langlebige Produkte herzustellen, dass sie nicht, wenn die einmal runterfallen, dass sie direkt kaputt sind. Das heißt, da wird ein Drop-Test gemacht, der auf unterschiedliche Kanten fällt. Ja, dass man sagt, okay, das ist dann genormt, hier ist ein Rucks. Das heißt dann, der wird einmal so fallen gelassen, da wird er so fallen gelassen, da wird er so fallen gelassen, da wird auf die Kante fallen gelassen, da wird er so fallen gelassen, da wird er so fallen gelassen. Also es ist eine unheimliche Prozedur. Und allein das Testen, um das einmal durchzutesten, ist ein Zeitraum von 2 Wochen. Nicht 2 Stunden am Tag, sondern das ist 2 Wochen Vollzeit, 8 Stunden am Tag, wo dann Sachen getestet werden, destruktiv.
Also da ist dann einer in der Werkstatt, der 2 Wochen lang Geräte zerstört.
Professioneller Zerstörer.
Genau. Der geht sehr entspannt nach Hause am Ende des Tages, oder?
Ich glaube, das ist ein toller Job, ja? Also auch da haben wir unheimlich, also das ist wirklich was, wo wir sehr viel Wert drauf legen und ich würde jetzt sagen, in den letzten 20 Jahren nochmal einen stärkeren Fokus drauf gelegt haben, weil eben unsere Qualität, und dafür stehen wir auch mit unserem Namen, einfach unheimlich wichtig ist. Und das ist jetzt nicht seit den letzten Jahren, sondern wirklich schon letzten Dekaden, kann man sagen, und lernen auch immer dazu und sind auch immer kritischer und sehen auch, wenn man das mit Mitbewerberprodukten vergleicht, dass wir den richtigen Fokus setzen. Ja, die Qualität wird immer besser, auch bei den vorhin angesprochenen chinesischen Herstellern. Das ist de facto so, dass da auch massiv aufgeholt wird, weil klar, wir produzieren seit Tag 1 in China auch, das ist jetzt auch kein Geheimnis, steht auf jedem Produkt drauf, wo das herkommt, weil wir langjährige Partnerschaften haben, das ist quasi gemeinsam groß geworden. Und wir wechseln auch nicht jede Woche unseren Lieferanten, sondern der ist quasi unser Bruder. Ja, das ist ein Joint Venture, kann man das sagen, auch wenn es unabhängige Firmen sind. Aber die haben mit uns gelernt, sind mit uns gewachsen. Und deswegen ist es für uns ganz natürlich, dass wir da zusammen arbeiten und das Verständnis dafür auch haben, was unsere Anforderungen an die Qualität darstellt.
Wo wir schon bei Zusammenarbeiten sind. Ich kann mich daran erinnern, als ihr den Computer ROX 12 rausgebracht habt, da gab es dann eine Zusammenarbeit mit dem World Tour Team Sunweb. Die habt ihr dann ausgestattet, für mehrere Saisons sogar. Wie ist denn das damals zustande gekommen?
Das ist, die sind auf Akquise. Die gehen ja wirklich auch hin und wollen ja einen Ausrüster haben. Und dann kamen die auch aktiv auf uns zu dem damaligen Zeitpunkt. Und es war für uns auch zu dem Zeitpunkt auch die richtige Entscheidung, das zu tun. Haben aber auch in diesem Kontext festgestellt, dass die Anforderungen, die haben, und das Team Sunweb war vielleicht zu dem Zeitpunkt auch nochmal ein bisschen speziell, weil die unheimlich datenorientiert alles aufzeichnen wollten. Und dann wollten die gewisse Flows haben, dass das dann automatisch auf damalig Dropbox hochgeladen wird, dass dann von Dropbox der Trainer die Daten wieder ziehen kann und dann die weiter analysieren kann. Dann wollte er noch spezielle Werte drin haben, die nicht dem Standard entsprechen und so weiter und so fort. Und dann wollten sie das mit Nutrition-App kombinieren, damit die nicht nur den Output, also was an Kalorien abgesetzt wird, auch wieder der Kalorien-Input mit gemessen wird und so weiter. Weil sagen, okay, sind wir eingegangen, haben aber auch gelernt, dass das ist nicht unsere Baustelle. Und das ist auch mit natürlich einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Hat natürlich auch eine eine Reichweite, die Tour de France, ganz klar. Zu dem damaligen Zeitpunkt ja auch sehr erfolgreich Team Sunweb, auch mit deutschen Fahrern im Team. Von der Perspektive war das dann auch eine sehr schöne Zeit und das auch mit zu begleiten. Man sieht nur, dass da auch innerhalb des Teams ein unterschiedliches Verständnis für Technik existiert. Der eine ist sehr tief drin, der andere ist weniger tief drin, weil er sich stärker aufs Fahrradfahren fokussiert. Deswegen ist ja auch da wiederum gut, dass dann auch ein Trainer da assistiert und die dann auch anleitet. Aber dass dann das definitiv kein normaler Nutzer ist. Also der Erfahrungsgewinn, den man da hat, der lässt sich eben nicht auf unsere Nutzergruppe so 1:1 reflektieren, dass wir sagen, okay, das ist jetzt ein prototypischer Nutzer. Ja, also für uns, wir haben mittlerweile auch eine Beta-Tester-Gruppe. Die Erfahrungswerte, die daher generiert werden, sind für uns viel wertvoller, weil es halt echte Endverbraucher sind, als jetzt ein Pro-Tour-Team. Da muss man sagen, die sind speziell, das sind Profi-Fahrradfahrer. Ich meine, das ist ja klar.
Ja, da wären dann zum Beispiel Marc Hirschi, ne, der hat eine Tour de France Etappe mit euch gewonnen, Michael Matthews, Tom Dumoulin, also wirklich sehr, sehr namhafte Namen. Und es ist ja auch irgendwie total geil zu sehen, wie Tom Dumoulin mit dem Zeitfahr-Weltmeister-Trikot das Zeitfahren bei der Tour de France gewinnt, ne? Und die alle Bilder von vorne haben dann vorne den weißen Sigma-Schriftzug. Ja. Das sind ja mega geile Bilder.
Absolut.
Ist dann sowas irgendwie in der Zukunft nochmal denkbar oder seid ihr von diesem Konzept komplett weg?
Wir haben das wirklich ganz stringent gemacht. Man sieht es auch in unserer UL. Also wir haben eine große Transformation die letzten Jahre durchgeführt, weil wir auch der festen Meinung sind, eben auch unser so ein bisschen back to the roots, zu den Anfängen, dass wir sagen, wir wollen der nicht aller Welt, das hört sich irgendwie vielleicht ein bisschen negativ an, aber der Jedermann Radcomputer, wie wir ja begonnen haben in den 80er, 90ern, wo kein Weg an uns vorbeigeführt hat. So, das lässt sich heute in der Diversität der Produkte ja gar nicht mehr darstellen, weil es einfach zu viel von allem gibt. Und der Nutzer kann ja, positiv zu formulieren, kann ja aus vielen auswählen, was er da gerne hätte. So, und aus der Perspektive fokussieren wir uns eben nicht auf das Sportive. Natürlich kann ein, der auch sportiv interessiert ist, aber die Simplizität des Produktes bevorzugt. Bei uns ist er dann super aufgehoben. Man sieht es auch, um nochmal zurückzukommen, in unserer Domain, wie ich es erwähnt hatte, Sigma Sport waren wir vor ein paar Jahren. Heute sind wir Sigma Bike, Sigma.bike. Und diese Transformation wollten wir auch nach außen tragen, dass wir sagen, Achtung, das Sport passt nicht mehr zu unserem Nativ. Wir wollen nicht den großen wie Garmin Wahoo nachstreben. Die haben ganze Firmen akquiriert, wie Wahoo zum Beispiel Trainer Road, die dieses Trainingsportal, ist deren Nativ, ja. Oder Garmin hat First Beat. Die haben eine ganze Firma gekauft, die sich mit sportwissenschaftlichen Themen auseinandergesetzt hat, um dieses weiter voranzutreiben, um diese Trainingsanalyse noch mal stärker zu perfektionieren. Das ist was, wo ein Konzern sehr gut machen kann. Bei uns ist es so, dass wir andere Stärken bei uns sehen und bei uns eben die alltagstauglichen Themen, wo jeder davon profitiert und partizipiert, dass wir die im Fokus haben und die nach vorne bringen wollen.
Wie ist denn das mit Markenbotschaftern, Marcel Kittel, der Profi? Macht das dann überhaupt in eurem Zusammenhang Sinn? Also wenn ich das jetzt so gehört habe, es geht immer um Keep It Simple, um eigentlich eine große Jedermann-Zielgruppe. Da sehe ich doch eigentlich den Martin Gerz als Markenbotschafter. Also der würde auch von jedem Plakat, ja, wäre das die Nummer 1. Ich wollte das nur mal so nebenbei ins Gespräch bringen. Sag mal.
Ich spreche mal mit unserer Marketingchefin. Da kann man mal sprechen. Vielleicht kommen wir da zusammen.
Ja, also aber bei diesen ganzen Rennradrunden, wo ich so unterwegs bin, ich werde immer auf mein Sigma angesprochen, weil viele das wirklich gar nicht wissen, dass es da so ein High-End-Produkt von euch gibt. Ne?
Ja, aber nur mal vielleicht, um den Bogen zu Marcel Kittel zu spannen. Also es ist definitiv ja einer, der in der jetzigen Lebenssituation als Papa, als ehemaliger Radsportler und als Markenbotschafter sehr gut zu uns passt. Und deswegen wurde die Entscheidung auch so getroffen, weil er eben nicht mehr in dem Pro-Tour-Team da ist, nicht mehr gebunden an dieses Professionelle, sondern jetzt, und das transportiert er authentisch, weil er es aber auch ist, der ist jetzt Papa. Ein ehemaliger Radsportprofi, aber er ist primär Papa und deswegen hat er als Beispiel auch, weil es für Radfahren natürlich seine Passion ist, seine eigene Marke rausgebracht, Kinderräder zu machen. Ja, und das war für uns der Match sehr gut zu dem Zeitpunkt. Ja. Und aus der Perspektive, und er hat natürlich einen Namen, also ich als wirklich was. Kann jetzt die genaue Zahl nicht sagen, wie viele Etappen er gewonnen hat, aber ist ja signifikant. Ja. Ist er nicht sogar Rekord-Etappensieger? Ja, also er hat auf jeden Fall mehr als erfolgreich am Radsport teilgenommen.
Das stimmt. Lass noch mal kurz privat werden. Spielt das Fahrrad nur beruflich bei dir eine Rolle oder das geht ja eigentlich gar nicht, so wie du es schon erklärt hast. Das Fahrrad spielt eigentlich im Privaten auch eine Rolle. Wie bist du denn unterwegs? Vielleicht als Papa, habe ich gerade rausgehört, vielleicht auch als sportlicher Mensch?
Ich lieb's Fahrradfahren erstmal grundsätzlich, ob das Mountainbiken ist, ob es Rennradfahren ist. Ich folge auch dieser Formel N plus 1. Ne? Wann hat man genug Fahrräder?
Nie.
Das gibt's nicht. Ist natürlich immer so eine Budget- und Platzfrage, weil man dann am Ende die Diversität der Fahrräder, die existiert, und jetzt gibt's ja wieder einen neuen Trend mit 32 Zoll, wo man sagt, so oft kann ich gar nicht Fahrrad fahren, wie man Fahrräder braucht. Ne? Aber ich bin dem auch natürlich ein Stück weit verfallen und lebe das auch. Und jetzt, ich versuche auch so oft wie möglich zur Arbeit zu pendeln. Ist bei mir eine Einfachstrecke von 25 Kilometern. Ist eigentlich eine super Distanz, wo man zeitlich das noch runterbekommt. Und deswegen da primär momentan auf Straße unterwegs. Aber auch der Trend vom Gravel liebäugle ich immer. Aber wie gesagt, das weiteres Fahrrad durchzubekommen ist dann immer so eine Sache. Aber klar, mit den Kindern auch unterwegs, und die lieben auch das Fahrradfahren, versuchen wir natürlich im möglichsten, nicht nur in Alltagssituationen, sondern auch Ausflüge mit dem Fahrrad zu machen. Und das ist das schönste Fortbewegungsmittel, weil man kommt vorwärts auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hat man einfach ein Naturerlebnis und kann eben mal auch irgendwo stehen bleiben. Wenn es hier irgendwo schön ist und sagt, oh, coole Parkbank, schöne Aussicht, bleibe ich gerade mal stehen, gerade mit Familienkontext, und genießt einfach mal das Dasein. Hat man im Alltag selten und kann ich jedem nur empfehlen, das mal bewusst wahrzunehmen, weil im Auto ist man eingesperrt in diesem Kasten, man kriegt gar nichts mehr von seiner Umgebung mit, und das entpersonalisiert auch ein Stück weit. Man sieht ja, es gibt auch einen Grund, weshalb die im Straßenverkehr alle so drauf sind, weil sie natürlich alle ihren Kasten um sich herum haben. Jetzt schaut man sich mal in Ländern an wie Holland oder Dänemark. Ich glaube, da pöbelt der eine Fahrradfahrer den anderen Fahrradfahrer nicht an, weil die Distanz nicht da. Da würde überhaupt gar keiner auf die Idee kommen, den anzupöbeln. Im Auto ist man, da kriegt das ja eh keiner mit. Ist man vielleicht auch selbst manchmal nicht gefeit vor und sagt, was ist denn das für einer? Warum fährt denn der nicht? Oder es geht mir nicht schnell genug. Und finde ich sehr schade, dass dieses Entpersonalisieren halt in den letzten 70, 80, 90 Jahren so stark stattgefunden hat. Und da kann jeder nur an der eigenen Nase fassen und sagt, steig mal aufs Fahrrad und guck mal, wie sie es anfühlt, an der realen Welt mal teilzunehmen und sich nicht abzukapseln. Dann fährt man vielleicht auch wieder anders Auto. Also beim Fahrrad fährt, ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich auch, da erlebt man ja doch die eine oder andere Situation, wo man dann sagt, also die machen es ja, ich unterstelle es, das macht ja keiner absichtlich. Halt. Also das wäre ja grob fahrlässig. Aber manche Leute haben gar nicht mehr das Gespür, was das bedeutet, wenn man jemanden so nah überholt, wie Fahrradfahrer. Ja, dass diese Empathie ist gar nicht mehr da. Und da muss man gesellschaftlich wirklich dran arbeiten, dass das ein Verständnis füreinander da ist und ein Respekt gegen, also ich sage immer, ein Idiot ist auf dem Fahrrad ein Idiot oder ist im Auto ein Idiot. Ja, also das hat nichts mit dem Fahrzeug zu tun, sondern da muss jeder an seine eigene Nase fassen und sich halt entsprechend verhalten. Und dann ist es auch ein schönes Miteinander und kein Problem.
Dann lass noch mal kurz über schöne Sachen reden. Die Gegend bei euch, also Neustadt an der Weinstraße, das ist in Rheinland-Pfalz, ist doch sicherlich super zum Fahrradfahren, oder? Wenn ich Weinberge höre, dann muss das doch atemberaubend schön sein.
Wie soll ich sagen, wenn ich morgens das Glück habe, dass gerade ein schöner Sonnenaufgang ist und abends dann vielleicht mal ein schöner Sonnenuntergang. Jetzt später zum Glück. Andere würden da Urlaubsfotos machen, ja, oder wenn ich auch zur Arbeit fahre, mache ich auch mal für mich mal ab und zu ein Bild, weil es einfach der Weg mit dem Fahrrad zur Arbeit, ich fahre dann quasi im Teil von der Rheinebene lang und links von mir ist der Pfälzer Wald. Ja, und der ist ja wirklich so, dass er dann da emporkommt und ich ein Bergpanorama neben mir habe und denke mir, was will man mehr? Ja, also von daher, es ist so, und da kann man, Mountainbike Eldorado ist bekannt für seine unzähligen Single Trails, aber auch verlassene Straßen, Rennradfahren bis nach Frankreich rüber. Wenn ihr Fahrradurlaub machen wollt, macht's hier. Also das kann man wirklich nur empfehlen, das ist wirklich ein Traum.
Also wir kommen zu Besuch, wir machen eine Werksbesichtigung, dann kann gleich das erste Shooting mit dem Martin stattfinden, vollbehangen mit Computern, sehr schön.
Da haben wir doch schon einen Deal, oder?
Ja, auf jeden Fall. Eine Sache müssen wir noch kurz bereden, und zwar, wann kommt der nächste Radsportcomputer von euch raus? Also wieder so ein richtiges Flaggschiff.
Ein Datum, wir brauchen ein Datum.
Ein Datum, das ist intern auch immer gewünscht, ja? Da arbeiten wir immer dran. Aber Projekte werden, also auch, man kennt, was ist Speicherkrise, nur mal als ein Beispiel zu nennen. Ich hatte es ja mal anfangs erwähnt, dass das Produkte machen immer komplexer wird. Die Abhängigkeiten, die Lieferketten, wir hatten es bei Corona gesehen, da implodiert gleich alles. Und so Zeiten befinden wir uns wieder. Und das ist was, wo wir gerne mit anderen Herstellern auch wirklich das Gespräch suchen wollen würden. Aber wird sich keiner die Karten schauen lassen, weil der ganze Markt kämpft ja. Wir haben jetzt, was Speicherkarten angeht, Zombie gerade Anfang der Woche eine Mitteilung bekommen, dass die noch nicht mal selbst Speicherkarten für Digitalkameras mehr verkaufen können, weil die zu teuer werden und weil der Markt leergeräumt ist. Und selbst wenn jetzt ein Sony mit so einer Meldung daherkommt, ja, da könnt ihr euch ja vorstellen, was das für einen Impact bei uns hat. Wir könnten Produkte machen, aber wenn ein Produkt, was normalerweise für 200 Euro angesetzt ist, plötzlich 600 Euro kosten würde, weil die Speicherpreise absolut crazy nach oben gegangen sind, dann führt es dazu, dass dieses Produkt quasi nicht mehr existiert. In dieser herausfordernden Zeit bewegen wir uns gerade, dass wir uns überlegen, wie wir einen tollen Radcomputer weiterhin natürlich möglich machen können. Und wir sind sicher, dass es jetzt wieder ein kleiner Hype ist und dann wird es wieder nach unten gehen. Das heißt nicht mehr, dass sowas nicht mehr gibt, sondern das ist das Zeitfenster, das Datum, was ihr gern gehabt hättet, lässt sich durch diesen Faktor leider sehr schlecht beziffern, weil es durchaus sein kann, dass wir Projekte verlangsamen müssen künstlich, um den Marktgegebenheiten und dem Kunden am Ende auch was anbieten zu können, wo er bereit ist, auch dieses Geld in die Hand zu nehmen.
Ja, dafür wünschen wir euch auf jeden Fall viel Erfolg und Durchhaltevermögen.
Genau. Dankeschön. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Danke, Daniel.
Ich habe zu danken und sag mal, bis zum nächsten Mal.
Genau. Ich finde das ja absolut hochinteressant und vor allem total sympathisch, wie da so ein kleines mittelständisches Unternehmen gegen ganz, ganz große internationale Firmen antritt und einen sehr, sehr guten Job macht. Wie gesagt, ich bin ja sowieso vorbelastet. Ich bin Fan von diesem Fahrradcomputer, wahrscheinlich einer der ganz, ganz wenigen hier in Berlin. Ich habe noch nie jemanden mit einem Sigma-Computer gesehen hier.
Bei den ganzen, du bist der Einzige.
Aber von daher, falls ihr einen neuen Computer sucht, ich kann es absolut empfehlen.
Okay. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Morgen geht's los. Velo Berlin.
Wir sind bei der Velo, das Fahrradfestival hier in Berlin. 2 Tage Nonstop Action auf 2 Rädern. Es werden Rennen gefahren auf dem Tempelhofer Feld und es sind natürlich ganz viele Aussteller und Ausstellerinnen da, die ihre Fahrräder, ihre Anbauteile, ihre Fahrradsachen präsentieren. Dazu gibt es dann natürlich auch noch Talks und eine Kinovorführung von deinem Film.
Das hatte ich ja schon das letzte Mal erzählt. Kommt zu dem Kinoabend. Gibt's, glaube ich, das erste Mal 3 Filme. Und als letzter Film wird der Ram gezeigt, mein Film, den ich gemacht habe. Da das eher um 18 Uhr losgeht und ab 17 Uhr auf der Messe freier Eintritt ist, braucht man nichts zu bezahlen. Und danach gehen wir noch ein Bier trinken auf der Messe. Da gibt's nämlich ein bisschen Mucke und machen uns einen schönen Abend mit wem auch immer der will.
Vielleicht ja mit Marcel Kittel und Toni Martin, denn die beiden interviewen wir auch noch auf der Bühne, einmal am Samstag und einmal am Sonntag. Das wird hochinteressant. Wir reden da über die radsportlichen Karrieren der beiden, aber auch über deren gemeinsame Firma, nämlich Leon Bikes.
Kommt vorbei. Geschenke gibt's natürlich auch.
Ja, da haben wir was vorbereitet.
Da haben wir ein bisschen also, was vorbereitet.
Kommt zur Velo, wir sehen uns bis nächste Woche Freitag oder eben jetzt am Wochenende.
Bis dann.
Ciao.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.